von Anfang an immer schon dabei gewesen, als kleiner Junge, 11 oder 12 Jahre schon mit auf die Baustelle gekommen. Und natürlich auch, wie ich es am Anfang gerade gesagt hatte, dass wir durch bessere Maschinen, so bilde ich es mir ein, auch mehr Leute, jüngere Leute in diesen Handwerksberuf bekommen. Jetzt zum Beispiel möchte ich gerne auch noch in den Prüfungsausschuss kommen, dass man da die jüngere Generation auch zeigt. Es gibt auch noch jüngere Leute, die was beibringen können und die Lust haben aufs Handwerk.
Die sind ja gar nicht rund, ne? Also es gibt ja diese modernen Fasszaun. Warum macht ihr sowas nicht?
Mein Vater würde jetzt schimpfen, weil rein physikalisch eine runde Sauna keinen Sinn macht.
Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Business Backstage. Heute habe ich den Moritz bei mir zu Gast. Das ist der Nachfolger von der Wielew Saunawerk GmbH. In der letzten Folge war schon sein Vater hier, hat mal so ein bisschen was aus der Saunawelt erzählt. Und heute sprechen wir, Moritz.
Jawohl.
Cool, dass du da bist.
Danke, dass ich eingeladen wurde.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir fanden es ja mal cool, die Möglichkeit zu haben, ein Unternehmen aus zwei verschiedenen Generationen jetzt zu betrachten.
Ja.
Gerade weil der Umschwung ist ja gerade da. Ich meine, wie lange bist du jetzt aktiv im Unternehmen drinne von deinem Dad?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von Anfang an immer schon dabei gewesen, als kleiner Junge, 11 oder 12 Jahre schon mit auf die Baustelle gekommen. Ich glaube, das kann man, als Sohn eines Unternehmers ist man, wenn man affin ist dafür, sowieso immer dabei. Ich kann mich eigentlich ganz gut an die erste Situation dran erinnern, wo ich das erste Mal auf der Baustelle gewesen war, mit meinem Vater zusammen. Wo ich dann vom Kunden dann das erste Mal Trinkgeld bekommen habe, weil ich dabei war und erstaunt eigentlich den Monteuren zugeschaut habe.
Und dann gemerkt hast, so leicht kann man Geld verdienen.
Nee, es ist ich glaube ja sowieso, dass es in der Generation schwieriger geworden ist, jemanden für das Handwerk generell zu begeistern. Und ich glaube, das hat der Kunde gemerkt und dass ich da mit Leidenschaft dabei war. Und es war einfach eine Geste, die mich doch persönlich und beruflich so ein bisschen geprägt hat.
Okay.
Und deswegen, genau, war ich von Anfang an dabei und habe in den Ferien immer als Minijobler in der Firma gearbeitet, habe das Holzlager aufgeräumt, habe Kleinteile produzieren dürfen und auch während meiner Ausbildung dann immer, wenn ich Urlaub genommen habe, mit auf Montage gefahren, um einfach zu unterstützen, um hat mich begeistert fürs generelle Handwerk und seit 2024 dann aktiv dabei nach meinem Tischlermeister als Gesellschafter eingestiegen, jetzt den gewerblichen Part bei uns übernommen in der Planung. Genau.
Den Tischlermeister hast du aber woanders gemacht.
Genau, okay. Ganz wichtig, stand ja noch nie so richtig zur Debatte, beziehungsweise ich habe einen ganz normalen Werdegang gehabt. Ich habe meine Schule gemacht, ich habe nach meinem Realschulabschluss habe ich mein Fachabi gemacht, habe während des Fachabis dann das einjährige Praktikum absolviert in einer Tischlerei.
Also auch nochmal in einer anderen Tischlerei
dann? In einer anderen Tischlerei, cool, wo ja. Ich dann anschließend dann auch meine Ausbildung begonnen habe. Das ist ein Oberinnungsmeister hier in dem Landkreis gewesen, also ein recht renommiertes Unternehmen gewesen. Genau, da habe ich dreijährige Ausbildung gemacht, habe meine Ausbildung mit Bravour auch abgeschlossen und durfte dann an den Hessenmeisterschaften des Tischlerhandwerks auch noch teilnehmen. Und
weil du so gut warst in der Ausbildung?
Weil ich ein gutes Gesellenstück abgeliefert habe, weswegen ich dann
Was war das? Eine Sauna?
Nee, keine Sauna. Ich tatsächlich mit Sauna in meiner Ausbildung hatte ich so gar nichts am Hut. Ich hatte, wir sind ein klassischer Möbelbetrieb gewesen, heißt, ich habe Einbauschränke gebaut in der Werkstatt und die dann anschließend auch montiert gehabt oder dann auch teilweise Fenster eingebaut. Aber mit der Sauna, mit dem Produkt Sauna, hatte ich eigentlich nur zu tun, dann, wenn ich wirklich in der Firma, bei der Wielew gearbeitet habe. Genau, deswegen habe ich mich auch entschieden als Gesellenstück. Das war so eine kleine Vitrine, so ein kleiner Uhrenschrank. Ja, vom Design, Geschmacks, oder einen anderen Geschmack, als die Prüfer es gut fanden wahrscheinlich, aber mir hat es gefallen und von der Verarbeitung halt sehr, sehr gut. Und deswegen wurde ich wegen dem Gesellenstück auch nominiert für die Hessenmeisterschaften des Tischlerhandwerks. Bin ich leider jetzt nicht so weit gekommen, weil ich da jemanden hatte, der extrem gut war und der auch dann die Weltmeisterschaften, ich glaube, 4. oder 5. Platz geworden ist.
Jo, okay.
Aber ich war dabei und es hat mir einfach gezeigt, dass durch Leidenschaft, ich habe da nicht viel geübt, doch schon recht weit gekommen bin. Und genau, und so hat sich das aber das Ganze weitergezogen. Und ich habe dann nach der Ausbildung bei mir, habe ich leider sofort gekündigt bei meinem alten Ausbildungsbetrieb.
Warum leider?
Weil ich glaube, ich hätte noch gerne 2-3 Jahre mitgenommen, um einfach die Erfahrung bei anderen Betrieben zu machen. Abläufe, es gibt ja immer andere Abläufe. Generell hat mir dieses Möbelbauen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch der Qualitätsanspruch, den ich jetzt schon versuche, auch bei uns umzusetzen, weil es ja dann doch noch mal was anderes ist. Deswegen habe ich dann leider gekündigt, beziehungsweise ist ja eigentlich alles, was danach gekommen ist, auch sehr, sehr cool und spannend gewesen oder wird auch noch cool und spannend, die Zukunft. Weil die Situation dann war, dass mein Vater sich dann von dem, war ja nicht der alleinige Gesellschafter, sondern da gab es noch einen zweiten Partner, Gesellschafter, der wo man sich dann einfach trennen wollte, auch altersbedingt, wo ich dann so ein bisschen gefragt wurde, hey Moritz, kannst du dir das nicht irgendwie vorstellen, auch mit reinzurücken? Ich könnte mir das auch vorstellen, dass du mit reinkommst. Und dann musste ich eigentlich gar nicht so lange überlegen, sondern hatte gesagt, okay, habe ich schon Lust drauf. Und dann habe ich mich eigentlich nach der Ausbildung gleich entschieden dazu, dass ich meinen Meister anschließend mache. Ich glaube, 9 oder 10 Monate, wo ich dann währenddessen auch so in der Werkstatt noch gearbeitet habe und mit Sauen produziert habe. Und nach meinem Meister dann anschließend eigentlich schon parallel die Bankgespräche geführt habe, dass ich die Gesellschaftsanteile übernehmen kann und dann komplett mit ins Unternehmen gegangen bin. Das ist mein Werdegang, der so ein bisschen, ich würde sagen, nicht vorbestimmt war.
So ein bisschen, oder? Also du bist ja wahrscheinlich auch unternehmerischer aufgewachsen als andere Leute. Also dein Dad ist ja Unternehmer, kann man das so sagen, oder Geschäftsführer, Unternehmer und auch relativ erfolgreich. Und so Leute denken ja und handeln ja auch oft anders als normal Angestellte.
Ja, ich glaube generell, wenn man einen Selbstständigen in der Familie hat, sowas lässt man nicht nur bei der Arbeit, sondern man trägt es ja auch mit in die Familie.
Ja.
Man spricht darüber in der Freizeit, man spricht am Essenstisch darüber. Und einfach generell die Situation, dass jemand nicht sehr viel Zeit für die Familie hat, auch das prägt einen. Und habe ich jetzt nicht für negativ empfunden, weil ich auch eine große Familie habe, wo man dann viel mit den Geschwistern gemacht hat, aber das prägt einen und das begeistert aber jemanden auch für dieses Handwerk. Und das habe ich schon relativ früh gemerkt, dass ich da richtig Lust drauf habe.
Ja, mega, geil. Und das heißt, seit 2024, hattest du gesagt, bist du jetzt als Gesellschafter auch mit drinne?
Genau, 2024 bin ich als Gesellschafter drinne. Wir haben es so ein bisschen aufgeteilt, diesen den Part zwischen mir und meinem Vater. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig oder ist auch sehr wichtig gewesen. Erstmal bin ich froh, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, dass ich das ganze Vertrauen bekommen habe, dass ich da so früh als junger Mensch, ich war da 23, 24, da so mit einsteigen darf. Ich glaube, das ist, da muss man auch erstmal offen dafür sein, dass ein junger Mensch, der überhaupt keine Erfahrung hat in dem Bereich, was Menschen führen, Zahlen etc., alles das was es mit sich bringt, das Ganze mitgestalten darf. Genau, aber ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass wir, oder das ist so ein ungefähren Plan, sage ich dazu, dass es einen ungefähren Plan da gab, wie man das Ganze gestaltet, dass man sich Bereiche aufteilt, indem jeder sich so ein bisschen vervielfältigen kann, sage ich dazu, beziehungsweise so ein bisschen ausbreiten kann und man sich nicht gegeneinander stört.
Was sind das für Bereiche dann?
Genau, wir haben es eigentlich klassisch oder wir haben es in die Betriebs- oder Vertriebsbereiche aufgeteilt. Ich habe einmal den gewerblichen Part übernommen und mein Vater so den Vertrieb von den privaten Anlagen. Heißt, wir haben im privaten Bereich eigentlich viel oder ausschließlich mit Vertriebspartnern zu tun, also unsere Händler in ganz Deutschland und, wie mein Vater gesagt hat, auch angrenzend Deutschland zu tun. Und im gewerblichen Bereich ist es dann die Fitnessstudio-Ketten, die Hotels, die Day-Spas, da wo viel technisches Know-how einfach benötigt wird, wo viel mehr planerische Dinge auch notwendig sind. Also die ganze Vorbereitung, die Absprache mit dem Kunden doch schon teilweise eine intensivere ist. Und ich glaube, genau das hat uns ganz gut getan, dass es oder mir ganz gut getan, dass ich in diesem Bereich mich verwirklichen konnte, dass man, weil es ja einfach so ist, wenn man in ein Unternehmen kommt und nicht neu gründet, muss man sich an die Gegebenheiten erstmal anpassen. Man kann nicht von jetzt auf gleich alles ändern, weil es einem nicht passt, sondern ich glaube, das muss langsam funktionieren und man muss der
klar, weil sonst bist du der Neue, der das Unternehmen, ich sag mal, jetzt in die Wiege gelegt bekommen hat und der jetzt herkommt, keine Ahnung hat von nichts und alles umändern will. Ich glaube, das kann bei vielen Leuten dann falsch aufstoßen, oder?
Ja, ich glaube genau bei den Leuten, die vielleicht so ein bisschen länger schon dabei sind und sich denken, okay, was möchte mir der Jüngere eigentlich jetzt sagen? Ich glaube, aber das hat man ganz gut geregelt bekommen, weil ich ja einfach schon an dem Produkt hinten in der Werkstatt gearbeitet habe mit allen und vielleicht man sich doch schon mal einen gewissen Respekt erarbeitet hatte, dass man den zeigen konnte, dass man nicht nur der Sohn vom Chef ist, sondern dass man tatsächlich irgendwie dieses technische Know-how hatte und man wirklich sich mit dem Produkt auskennen nicht, aber die Fähigkeiten dazu hat, sich irgendwann mal richtig auszukennen, weil, wie gesagt, ich bin in der Möbelbranche groß geworden. Das Sauna-Projekt oder das Objekt Sauna ist nochmal ein ganz anderes. Mein Vater hat es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt gehabt. Es ist nicht nur die eigentliche Kiste, es ist nicht nur die Holzkonstruktion, sondern es ist das Verbinden von dem klassischen Tischlerhandwerk und des technischen Know-how von Sauna, Ofen und Steuerung. Und das ist für mich Neuland gewesen, wo man sich auch noch und noch immer einlernen muss, weil man viele Sachen einfach auch in der Ausbildung nicht gelernt hat. Und genau, darauf zurückzukommen, war es ganz gut, dass ich dann diesen gewerblichen Part dann alleine bestimmen durfte. Klar, im Hintergrund hatte man sich trotzdem nur abgestimmt, aber mittlerweile sind es meine Projekte und habe ich doch schon einige Veränderungen mit reinbringen dürfen, so ein bisschen meinen Stil auch mit reinbringen dürfen. Und das macht mir von Tag zu Tag richtig Spaß und das ist so meine Leidenschaft, Dinge zu gestalten, zu designen, das, was ich eigentlich in meinem Gesellenstück und in meinem Meisterstück später dann auch gemacht hatte, ausgefallene Dinge zu designen und dann zu planen und dann im Endeffekt auch umzusetzen.
Okay, und was für mich natürlich immer interessant ist, oder ich selber hätte mir das natürlich irgendwo als Selbstständiger gewünscht, hey, mein Vater hat schon ein Unternehmen und ich kann einfach einsteigen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das finde ich ein ganz interessantes Thema, weil es ist ja nicht unbedingt gleich viel einfacher, wenn man jetzt ein Unternehmen ein fertiges Unternehmen reinkommt, weil dann kommen natürlich ganz andere Schwierigkeiten, die man so gar nicht hat. Ne? Was waren das so für Schwierigkeiten bei dir? Gerade am Anfang.
Ich glaube, ich würde nicht von Schwierigkeiten sprechen.
Herausforderung.
Trifft es besser. Ja, klar. Strukturen, die in der Produktion nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, beziehungsweise da, wo man andere Vorstellungen hat. Ganz wichtig ist, glaube ich, zu wissen oder ganz wichtig ist, daran zu gehen und zu sagen, wir ändern jetzt nicht plötzlich alles, sondern erstmal herauszufinden. Und da hatten mein Vater und ich auch schon länger Gespräche drüber geführt, warum man das Ganze eigentlich macht, erstmal den Sinn dahinter verstehen. Und dann darf man beurteilen, dann kann man Dinge ändern, die einem nicht so gefallen. Bei uns ist es ganz klar, die Digitalisierung muss weitergehen. Wir wollen jüngere Leute für das Handwerk begeistern. Wir wollen Abläufe schneller und geplanter durchführen in der Produktion, sodass man auch mit, das ist ein ganz großes Thema, mit Fachkräftemangel auch noch gut überleben kann. Und es sind so viele kleine Dinge, wo man einfach dann von Zeit zu Zeit merkt, okay, die stimmen jetzt noch nicht, die möchte ich nach meinem Stil so ein bisschen anpassen.
Nenne mal so ein Beispiel, wo du sagst, hey, da fällt es mir ganz besonders auf.
Ohne niemanden hier anzugreifen, aber ich glaube, die
wir sind unter uns.
die Angewohnheit, Digitalisierung eigentlich, alles was Schriftverkehr und Herausgeben von Werksaufträgen in die Produktion, alles das möchte man digital irgendwie doch gestalten, sodass auch Arbeitsabläufe dann einfach reibungsloser ablaufen. Und das sind so meine Dinge, die ich in der Zukunft anfassen möchte.
Mhm. Okay. Und
dann ist es natürlich auch generell habe ich oder möchte man als jüngerer Mensch vielleicht modernere Maschinen einsetzen in der Produktion. Weil ich ja selber aus dem Tischlerhandwerk komme, weiß ich ganz genau, was ich damals cool fand als Auszubildender, mit welchen Maschinen man arbeitet. Klar, da muss man abwiegen, was wirklich Sinn macht in dieser Branche, sich anzuschaffen. Aber auch da habe ich da haben wir auch noch Potenzial, und das ist auch gut so, uns weiterzuentwickeln, was Maschinen angeht, sodass wir auch die noch mehr jüngere Leute für den Beruf so ein bisschen begeistern können, wie ich es damals konnte.
Und wenn wir jetzt bei dem Thema Maschinen sind, kann ich in eurem Bereich so viel vielleicht automatisieren oder so viel bessere Maschinen kaufen, dass ich langfristig mehr machen kann mit weniger Mitarbeitern? Weil das ist ja auch irgendwo ein Thema, ne? Immer weniger, also es kommen ja auch immer weniger Leute im Handwerk nach. Und wenn ich jetzt noch wachsen will, dann ist natürlich das Thema Automatisierung cooles.
Ich glaube, das ist nicht primär das Ziel von uns. Das Ziel mit neueren Maschinen, moderneren Maschinen, ist es, die Qualität höher zu gestalten. Der Anspruch der Kunden hat sich einfach geändert. Mein Vater hat es erzählt, damals hatte die plakativ eine Holzkiste ausgereicht. Mittlerweile sind wir in einem Wohnbereich drinne, wo die Qualität der Sauna auch die Qualität eines Möbelstückes oder mit einer Qualität des Möbelstücks verglichen wird. Und
weil sie dann zum Beispiel mitten im Wohnzimmer steht, oder?
Genau, so ist es. Und ich glaube auch generell der Anspruch von Kunden sich so ein bisschen geändert hatte. Man kann im Internet viel nachlesen, man kann sich gut informieren. Und da ist es dann wichtig, auch eine gute Qualität zum fairen Preis zu bekommen. Ich glaube, wenn wir in unserer Preisklasse sind, dann ist A und O die Qualität. Man verbindet eine gewisse Handwerksleistung auch mit einer gewissen Qualität. Und das zeichnet uns auch. Und das wird in Zukunft nicht besser. Oder die ja, anders gesagt, die Qualität sollte in Zukunft noch besser werden, weil ja der Anspruch noch mehr wird. Und da ist unser Ansatz, dass wir uns in der Produktion mit besseren Maschinen, besseren Abläufen, in der Qualität dann auch immer wieder verbessern müssen. Mhm. Das ist der Ansatz, den ich so verfolge. Und natürlich auch, wie ich es am Anfang gerade gesagt hatte, dass wir durch bessere Maschinen, so bilde ich es mir ein, auch mehr Leute, jüngere Leute in diesen Handwerksberuf bekommen, weil es einfach auch an diesen Maschinen dann ergonomischer wird. Das ist auch ein Riesenthema. Ergonomie, ne? Es ist Prävention für das Alter, heißt, ja, du hast ja in der Branche, ich hab's an den Altgesellen gesehen, in der Ausbildung, dass die dann Rückenprobleme hatten, weil man einfach nicht so arbeiten konnte mit modernen Hilfsmitteln und deswegen eigentlich diesen eigenen Körper, der ja das beste Stück von dir eigentlich ist und es ja eigentlich behutsam gepflegt werden sollte bis in dein Alter oder bis zum Tod, dass man da nochmal ansetzen sollte, um es wirklich diesen Beruf attraktiver zu machen.
Ja, ich finde, da sieht man gleich auf einen Schlag, was diese unterschiedlichen Generationen ausmachen. Die Generation von deinem Vater, die kannten das Wort Ergonomie wahrscheinlich noch gar nicht so ungefähr, ne? Ja. Oder haben sich darüber einfach gar keine Gedanken gemacht.
Ja.
Und bei dir ist das natürlich was ganz anderes. Also bei dir steht es sogar relativ weit oben. Ist ja auch voll das wichtige Thema.
Ja.
Also würdest du schon sagen, dass wenn man einen moderneren Betrieb hat, es auch generell im Handwerk leichter hat, neue Mitarbeiter zu bekommen?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich glaube, ein Anreiz für jüngere Leute ist das schon. Klar, die generelle Wertschätzung vom Chef und das generelle Umfeld sollte in der Arbeit ist, glaube ich, das A und O. Und danach folgt doch schon beim Handwerk schon eine moderne Werkstatt, wo auch der Mitarbeiter vielleicht nicht nur an dem Produkt Sauna arbeiten darf, sondern auch in seiner Freizeit dann seine Dinge für zu Hause produzieren darf. Und das ist, glaube ich, ein großer Anreiz für jüngere Leute. Doch, das sehe ich schon.
Okay, also dass man nach Feierabend quasi noch weiter in der Werkstatt bleiben darf?
Genau, so wie ich es gemacht habe damals. Wenn man sich wirklich für einen Beruf leidenschaftlich begeistert, dann hört es nicht nur abrupt nach der Arbeit auf, sondern ist dann das nimmt man mit in die Freizeit mit rein und dann hat man auch Lust, nebenbei für sich vielleicht ein paar kleine Möbelchen zu bauen. Ach, und cool, ja. Das bieten wir jedem jungen Menschen auch an, wenn wir gefragt werden.
Und auch den Älteren hoffentlich.
Und auch den Älteren, nein, aber klar, da ist vielleicht, ja doch, es gibt schon ein, zwei Leute bei uns auch im Betrieb, die dann auch mal ein, zwei Tage in einem Monat länger bleiben, weil sie was für sich machen. Aber ich glaube, wenn du diese Leidenschaft auch bei anderen Leuten irgendwie vermittelt bekommst, also die jüngeren Leuten vermittelt bekommst und dann auch merkst, dass oder den Sachen vorgibst oder den Sachen anbietest, dass man auch mal nach Feierabend ohne was zu bezahlen an Dinge werkeln kann, dann baut man, glaube ich, eine ganz andere Verbindung zu dem Beruf auf. Das ist nicht nur wirklich, ich gehe zur Arbeit um 7 Uhr und verlasse das Unternehmen um 16 Uhr, sondern dass man wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Und das ist ja irgendwie doch schon die Generation oder der Ansporn oder das, was man umsetzen sollte bei der jüngeren Generation. Oder da sucht die Generation sich auch wirklich, glaube ich, Jobs eher danach aus, dass man mit Leidenschaft dabei ist, weil es nicht mehr um dieses, ich muss jetzt Geld verdienen, sondern ich will einen Job haben, in dem ich Spaß habe und nicht nur von 7 bis 16 Uhr im Büro bin. Und da müssen wir im Handwerk auch kommen, weil man hinkommt, weil man, ich muss ehrlich sagen, ich habe es in meiner Ausbildung auch gemerkt, dass viele Leute einfach von ihren von der Firma enttäuscht waren, weil man als Auszubildender ausgebeutet worden ist, was in einem Handwerk leider normal ist. Man wurde erstmal unterbezahlt, man war die Kraft, die dann eigentlich nicht zum Üben der Verbindung, also Holzverbindung oder Üben an generellen Fähigkeiten in den Betrieb geholt worden ist, sondern man eigentlich als billige Arbeitskraft im Handwerksunternehmen den Ausbildungsbetrieb so ein bisschen helfen sollte.
Und aber auch das ist ja wieder ein Generationskonflikt, weil man hört ja von den älteren Leuten immer, ja, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, ne, dieser blöde Spruch. Und bei denen selber war es ja auch so.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dann genau deswegen haben die es dann weiter auch so vorangetrieben,
ja,
dass wirklich die Azubis oft behandelt werden wie, ja, wie der letzte Dreck.
Ja.
Aber macht ja gar keinen Sinn, ne? Weil das sind ja die Leute, die du im besten Fall danach auch bei dir im Unternehmen haben möchtest.
Genau. Ich denke mal, umso besser du einen Auszubildenden behandelst, umso mehr Möglichkeiten du gibst, umso länger bleibt auch jemand dann nach der Ausbildung im Betrieb. Früher ist das Konzept bestimmt aufgegangen und ja, Ausbildungen sollten keine Herren oder sind keine Herrenjahre. Ich glaube aber, früher hattest du auch keinen Fachkräftemangel. Ne? Wir haben einen ganz großen Fachkräftemangel, wo du froh sein kannst, dass noch ein jüngerer Mensch ins Handwerk geht, weil es ja von zu Hause auch eingeprägt wird mit, du musst studieren, du musst ja mal was werden. Dass man aber im Handwerk auch gutes Geld verdienen kann und teilweise in sogar
Zukunft,
noch
ja,
in Zukunft noch mehr verdienen kann als ein hoher Studierter, weil es teilweise dann keine richtigen Jobs für hochstudierte Leute gibt. Aber auf der anderen Seite die Handwerker fehlen. Darum kann man in Zukunft entweder ja höhere Positionen im Handwerk oder auch als Geselle oder auch als Selbstständiger gutes Geld verdienen. Das hat uns ja die Ausbildungsvergütung in der Ausbildung auch gezeigt, dass sowas recht schnell steigen kann. Ich glaube, ich hatte noch damals ein ganz gutes Gehalt verdient in der Ausbildung, aber trotzdem noch nicht so viel in der Industrie wie als in der Industrie. Heutzutage zahlen wir fast genauso gut wie die Industrie. Und da zeigt uns ja, oder da wird es uns ja schon gezeigt, wie oder wo die Zukunft eigentlich hingeht, dass das Handwerk doch schon, was Gehälter angeht, doch schon gut mithalten kann.
Ja, mega. Wie viele Azubis habt ihr immer?
Wir versuchen immer 3 Azubis zu haben. Im Moment haben wir noch jemanden im dritten Ausbildungsjahr, der jetzt auslernt, leider nicht bei uns bleibt, das muss man auch sagen, würde bestimmt, aber er hat andere Ziele, möchte sich ein bisschen weiterbilden und auch das unterstützen wir gerne, wenn ein Auszubildender nach der Ausbildung zu uns kommt und sagt, war schön mit euch, aber ich möchte mich weiterbilden, auch das sollte man respektieren, weil diese Leute, man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt mein Vater immer dazu, und vielleicht kommt jemand, so einer nochmal in den Betrieb zurück. Oder reicht uns ja auch eigentlich nur, wenn er Mundpropaganda so ein bisschen betreibt und sagt, hey, das ist ein cooler Ausbildungsbetrieb, da geht er hin, da werdet ihr gut angelernt, gut vorbereitet fürs Berufsleben. Und das ist so schon immer das Ziel von meinem Vater auch gewesen. Und im Endeffekt auch das Ziel von mir, dass ich gerne ausbilde, gerne mein Wissen weitertrage und die neue Generation ein bisschen auf den beruflichen Alltag vorbereiten möchte. Und darum immer, je nachdem ich es schaffe, teilweise hatte ich es jetzt im letzten halben Jahr nicht mehr so geschafft, stehe ich auch noch hinten in der Werkstatt und erkläre denen Dinge. Jetzt zum Beispiel möchte ich gerne auch noch in den Prüfungsausschuss kommen, dass man da die jüngere Generation auch zeigt. Es gibt auch noch jüngere Leute, die was beibringen können und die Lust haben aufs Handwerk. Und genau da soll der Weg hingehen und da sollen wir, oder da wollen wir immer anknüpfen, dass wir immer so, ja, 2, 3 Auszubildende immer haben, weil die dann doch immer noch frischen Wind mit reinbringen.
Ja, ja. Und eigentlich, man kann ja so sagen, du wurdest so ins kalte Wasser geworfen, als aus Unternehmersicht. Das hat sich jetzt nicht mega lang angewickelt, also angebahnt. Du bist dann relativ schnell da reingekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann sehr, sehr viel Wissen auf einmal war, was du dir dann auch aneignen musstest, gerade in dem Bereich. Gerade in der, als Gesellschafter willst du auch natürlich mit, ne, will man irgendwo auch im besten Fall mehr wissen als die Mitarbeiter. Mhm. Also gut, geht in der kurzen Zeit gar nicht. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du irgendwelche Schulungen besucht? So auch so nach dem Motto, hey, wie ist das vielleicht das Mindset von einem Unternehmer? Oder hat dir das wirklich so die Erziehung von deinem Vater schon damals gereicht? Hast du da in dem Bereich irgendwas gemacht?
Nee, ich habe tatsächlich nichts gemacht in dem Bereich. Ich möchte noch mal ein paar Sachen machen. Generell ist zu sagen, ich habe ja einen Tischlermeister gemacht gehabt. Da hat man ja ein bisschen betriebswirtschaftlich ein paar Dinge gelernt. Ich muss aber ehrlich sagen, das, was man im Tischlermeister für Dinge lernt, würde ich jetzt sagen, reicht für den beruflichen Alltag definitiv nicht. Das ist viel Wissen von meinem Vater, der mir viel beibringen kann. Es ist viel Dinge, die man selber lernt und selber herausfinden muss, ob das wirklich das Beste ist, was man jetzt machen sollte. Man macht Fehler und das ist auch gut so. Ich glaube, das kriegen die oft in der Werkstatt gesagt von mir, dass ich auch da jetzt mal einen Fehler gemacht habe. Da sollte man auch zu den Fehlern stehen. Ich glaube, das Schlimmste wäre, die Fehler zu vertuschen wollen.
Ja, ja, klar.
Da bin ich ganz offen und ehrlich und sage, ja, ich habe einfach noch nicht die Erfahrung, es passieren Fehler.
Wie auch, ne?
So ist es und an diesen Fehlern wächst man ja auch so und wie gesagt, ich kann froh sein, dass ich da jemanden habe im Hintergrund, der mir doch schon vieles beibringt und vieles Wissen rüberbringt, das, was mich dann später, wenn mein Vater dann irgendwann nicht mehr als Gesellschafter oder Geschäftsführer dann tätig sein wird, viele Dinge, ja, die mir einfach weiterbringen. Obwohl ich glaube, dass er, auch wenn er das immer sagt, in 2, 3 Jahren irgendwann ist Ende, es wird nie ein Ende finden, es wird immer sein Schätzchen sein und er wird immer irgendwie ein Teil von Wielif sein. Und das ist auch richtig so. Er hat es ja gegründet gehabt. Er hatte ja eine gewisse Vorstellung, was mit dem Unternehmen passieren soll. Und darum finde ich es immer wichtig, so eine Person auch noch im Hintergrund zu haben und der dieses Wissen dann einfach weiterträgt und die Werte auch vermittelt, die man damals vermitteln wollte.
Ja. Ja, absolut. Was ist deine Vorstellung jetzt noch so für Wielif?
Genau, gibt ja viele Dinge, die man noch verändern kann und das ist auch gut so. Fortschritt sollte immer in einem Unternehmen sein. Wie gesagt, wir sind gerade, und das kann man glaube ich jetzt schon sagen, dass wir uns so ein bisschen perspektivisch vom Standort, wo wir gerade sind, wir sind in der angemieteten Halle noch, so ein bisschen wegbewegen wollen und so ein bisschen was Eigenes noch haben wollen, dass man, wie gesagt, Produktionsabläufe neu gestalten kann, Showrooms oder ein Showroom nochmal stellen kann, wo man auch diese Produkte, die wir in Katalogen, Internet präsentiert, auch irgendwie an einen Ort bringen kann, weil ich glaube, das ist doch schon sehr wichtiger oder ein sehr wichtiger Faktor geworden, dass auch nicht nur Kunden, sondern auch unsere Händler sich von diesen Produkten nicht überzeugen lassen, weil sie sind schon überzeugt, aber nochmal schulen lassen können, Dinge klären können und einfach unsere Marke auch ein bisschen besser repräsentiert wird. Das ist so das Ding, was in Zukunft oder in naher Zukunft definitiv passieren soll, weil ich auch.
Also ein Neubau im besten Fall.
Ja, oder eine Halle, die schon irgendwo bestehend ist und man da irgendwie einziehen kann, abgeschnitten oder beziehungsweise ja, so dass man sich wirklich aus ja so ein bisschen aus oder bisschen
verwirklichen
kann, genau so
das wie Potenzial hat weiter zu wachsen,
genau
was ein bisschen mehr für euch
das ist. Das was wir jetzt am Anfang einfach nicht hatten, weil man einfach bei der Gründung einfach auch schauen musste, dass man irgendwas findet, was zu einem passt und da hatte man auch noch nicht so groß gedacht. Ich glaube, mein Vater hat es auch vorhin erwähnt gehabt, dass wir teilweise in der Produktion, weil man sich ja ein bisschen vergrößert hat, auch aus allen Nähten platzen und man da eigentlich auch noch viel Potenzial hätte. Oder jetzt auch mit einer größeren Fläche dann auch noch schneller die Dinge alle in der Produktion ja, so ein bisschen produzieren kann, dass es dann für alle ein bisschen mehr Spaß macht und man sich nicht auf engstem Raum bewegen kann, weil das erfordert viel Absprache und es kann teilweise auch lästig werden, wenn der eine dann irgendwo steht, wo der andere jetzt hin muss, weil er keinen Platz mehr in der Werkstatt findet. Und ja, genau das sind die Dinge, die ich in Zukunft sehe, wo es hingehen muss. Und wo auch mein Vater definitiv ein großer Unterstützer ist. Und auch da bin ich froh, dass da jemand ist im Hintergrund, der so ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen mehr Erfahrung reinbringen kann, dass das Ganze sicher vonstatten gehen kann. Und das ist sehr wichtig, dass ich gelassen werde, dass ich meine Vorstellung so ein bisschen reinbringen kann, wie man das in Zukunft machen kann, aber auch Gegenargumente teilweise gesammelt werden, was nicht so gut ist, was man teilweise dann noch als junger Unternehmer gar nicht auf dem Schirm haben kann. Und ich glaube, da ergänzt man sich doch schon ganz gut und ist ganz, ich glaube, da muss man sich gegenseitig so ein bisschen respektieren und gucken, wie man da beide Sicht oder Einsichten oder beziehungsweise beide Sichtweisen so ein bisschen auf einen Nenner bringen kann.
Ja, voll interessant. Was mir gerade noch einfällt, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber mir ist aufgefallen, all eure Sauen, die sind ja gar nicht rund. Na, also es gibt ja diese modernen Fasssauen. Warum macht ihr sowas nicht?
Mein Vater würde jetzt schimpfen, weil rein physikalisch eine runde Sauna keinen Sinn macht, weil sich man möchte diese Temperaturschichtung in der Sauna haben. Das hat man in dieser Fasssauna einfach nicht. Und zum Zweiten ist so eine Fasssauna einfach unsinnig, was Bequemlichkeit angeht. Man hat eine Liege, die immer in der Rundung liegt. Man kann sich also nicht richtig anlegen mit dem Rücken. Also man kann nicht richtig sitzen. Genau, man kann eigentlich nur liegen. Ja. Alles das sind ja Faktoren, die für das perfekte Wohlbefinden in der Sauna nicht dafür sprechen. Und darum verkaufen wir keine Fasssauna, sondern klassisch noch ein Rechteck oder ein Viereck, das wo man eine gewisse Höhe hat in der Sauna, wo man eine zwei- oder eine dreistufige Inneneinrichtung drin hat, in der die Temperaturschichtung einfach die richtige ist, wo man besser saunieren kann.
Okay.
Und das ist auch die Erfahrung, die ich dann zum Glück auch so ein bisschen von meinem Vater lernen konnte, einfach der so lange schon in der Branche ist, der so viel Erfahrung ist, wo ich selber, hätte ich jetzt das Unternehmen selber gegründet oder selber in die Branche reingehen wollen, gar nicht hätte die Erfahrung sammeln können. Darum ist es immer ganz, oder was für mich positiv, dass ich eine Firma übernehmen kann, dass man sowas auch erlernen darf und diese Erfahrung einfach mitnehmen darf in Zukunft. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, Nachfolge ist doch eine coole Sache. Man kann sich nicht ganz oder man kann nicht alle Dinge umsetzen, die man sofort umsetzen möchte. Man hat aber einen gewissen Background und man hat eine gewisse Sicherheit, die das oder die Nachfolge mit sich bringt, wo man dann doch sich ein bisschen wohler fühlen kann und dann ja viele Dinge eigentlich für Nachfolge dafür sprechen.
Geil. Gab es denn jetzt so in den Jahren mal ein bestimmtes Sauna-Projekt, was dir so ganz im Kopf noch ist, weil es irgendwie was besonders groß war oder komplett special?
Ja, ich würde sagen, jedes Produkt oder
ja, jede komm, jetzt Sauna mach nicht so.
besonders. ja, es gibt doch jetzt schon ein, zwei Dinge, wo man Kunden hatte, wo man sich wirklich frei entfalten konnte. Das ist jetzt ein Studio in Mainz, wo ich wirklich einfach komplett die Sauna von sich aus von meinem Stil aus gestalten durfte. Und das sind natürlich dann doch so Dinge, die dann einen richtig, richtig Spaß machen, weil man hat's ja gerne, man verdient damit Geld. Und
also wie ist das noch, wie kann ich mir das vorstellen? Der Kunde oder das Fitnessstudio sagt dann, ist mir egal, wie es aussieht, wenn du dich so komplett...
Okay, ja gut, klar, der Kunde sagt, okay, da sollen so viel Saunen hin und so groß darf es nur sein und das ungefähr optisch möchte ich das so haben und alles andere ist egal, wo du die Technik versteckst, wo okay. du welche Außenverkleidung, wie du die Dinge aufteilst, es soll halt einfach nur modern, modern aussehen und das sind ja coole Dinge, die man ja selber gerne macht und sich selber gerne hinstellen würde. Und das war halt einfach für mich ein Projekt jetzt, wo ich sage, okay, das ist eigentlich ein Projekt, was ich für mich selber machen würde. Und man hat noch damit Geld verdient. Und das ist eigentlich ja das Beste, was es eigentlich passieren kann, dass man Dinge, die man gerne macht, umsetzen konnte und es dann dem Endkunden dann, das ist ja das Allerwichtigste, dann auch im Endeffekt so gut gefallen hat, dass er sich dann vorstellen kann, noch ein paar Dinge mit uns zu machen. Und ja, da hat es mir einfach gezeigt, dass die Leidenschaft dann an diesem Projekt ja immer gut war und man doch tolle Arbeit macht, nicht nur in der Planung, sondern auch in der Produktion, in der Umsetzung, auf der Montage und alle Ketten so gut abgestimmt sind, dass man jeden fast jeden Kunden glücklich machen kann.
Okay, na egal. Hol mich vielleicht nochmal ganz kurz ab, Moritz, so zum Abschluss. Ich hatte heute Morgen erst gegoogelt, einfach mal so eingegeben, Sauna kaufen im Internet. Habe ich bei Lidl eine gefunden für 1.500 Euro.
Ja.
Sind so, ich nenne es jetzt einfach mal Billigsauna.
Ja.
Ist sowas, kann sowas gefährlich sein?
Ob sowas gefährlich sein kann?
Ja, weil ich habe ja jetzt letztens erst vor ein paar Tagen gelesen, dass irgendein Mehrfamilienhaus gebrannt hat durch einen Saunabrand.
Ja. Ja, es ist ganz wichtig, da Kunden aufzuklären, wie man eigentlich eine Sauna benutzen sollte, auf was man achten sollte, wenn so eine Sauna angeschalten wird. Der Preis kommt ja nicht von irgendwoher. Es sind Materialien, da sind wir bedacht drauf, dass Materialien eingesetzt werden, die nicht schädlich sind für den Körper. Mein Vater sagt immer gerne, wir nutzen gerne formaldehydfreie Hölzer, ne, in Nullplatten. Alles das sind Dinge, die so eine günstige Sauna vom Lidl dann einfach nicht können. Und dazu muss man ja auch sagen, so eine Sauna, also wir sind ja nicht einfach nur Produzent, wir sind ja Wegbegleiter, sagt mein Vater immer gerne dazu. Wir sind von Anfang an da, wir beraten die Kunden, was am besten reinpassen würde, wie man die Sauna gestalten kann, wie man am besten die Sitze oder die Liegen so anordnen kann, dass man bequem drauf sitzen kann. Dann im Endeffekt natürlich auch die Ausführung, wo man stark mit den Kunden in Kontakt ist und dann natürlich das After-Sell-Geschäft, also heißt die Betreuung nach der Montage, die jahrelang noch weitergeht. Alles das sind ja Dinge, die uns auszeichnet und dann auch einen höheren Preis verlangt als so eine eine Sauna aus dem
ja, oder aus dem, klar, die ich mir auch noch wahrscheinlich selber zusammenbauen muss. Was sind denn so laufende Kosten an Wartung, Reparatur? Weil ich habe ja gar keine Ahnung, auf was muss man sich da so einlassen, wenn ich mir jetzt sage, ich will mir jetzt eine Sauna hinstellen?
Ja, also ich glaube, erstmal kommt es drauf an, wie oft du so eine Sauna natürlich benutzt. Dann kommt es drauf an, sind wir jetzt im gewerblichen Bereich, wo die Servicekosten natürlich oder wo die Wartung doch schon mal eine intensivere sein kann. Im privaten Bereich, sollte man natürlich darauf achten, dass die Saunasteine natürlich immer frei sind von Kalk, also dann auch gerne mal wechseln, gucken, dass Heizstäbe alle funktionieren. Und dann kann man so kleine Schönheitsdinge noch machen mit. Eventuell kommt ja ein bisschen Schweiß auf die Liegen. Das kann man, wenn man das möchte, ist jetzt nicht schlimm, aber auch das kann man rein theoretisch abschleifen. Darum sind die Wartungskosten im privaten Bereich nicht die höchsten.
Was heißt das so ungefähr?
Wir hatten auch Kunden, wo wir noch nie irgendwie selber da waren und gewartet haben, weil die Leute nachgekauft haben und im Endeffekt die Steine selber rausgemacht haben und selber reingeschichtet haben. Kommt immer von, je nachdem, wie man die Sauna benutzt, anderem kann ich da jetzt nichts sagen. Ich glaube aber, im gewerblichen Bereich ist es dann enorm wichtig, weil die Laufzeiten einer Sauna im gewerblichen Bereich natürlich doch schon höher sind, ne, 6 bis teilweise 14, 16 Stunden am Tag. Da ist es enorm wichtig, erstmal Kunden aufzuzeigen, dass man, wir hatten es jetzt ganz oft schon, dass Kunden komplett nass in eine Sauna gehen, dort am besten ein Handtuch drunter legen sollte, allein hygienetechnisch. Und da sind dann Dinge wie, je nachdem, welche Ausstattung man hat, dass man an Türbändern, Türen gucken sollte, dass die noch reibungslos funktionieren, weil die ja nach echt vielen Verbrauch oder vielen Gebrauch dieser Öffnen und Zumachen der Tür doch schon mal eine Wartung benötigen. Und dann auch geht es weiter in den Innenraum mit, wie gesagt, Liegen mal nacharbeiten, mit Schweißflecken entfernen und eventuell den Saunaofen, die Steine auch öfters wechselt, so dass doch dann die Temperaturentwicklung in der Sauna dann genauso hoch ist wie beim Neuhinstellen einer Saunaanlage. Und das vermitteln wir den Kunden immer im gewerblichen Bereich und auch im privaten Bereich. Unsere Monteure regelmäßig nach dem Einbau machen wir eine kleine Übergabe und das nimmt man so als Firma auch wahr von den Kunden, dass das gut ist, dass man sich doch wohlfühlt bei uns, dass wir eine kleine Übergabe machen, die Dinge ansprechen, die ich gerade angesprochen habe, die wichtig sind, die man beachten sollte. Man geht ein bisschen durch das Programm einer Saunasteuerung, was kann ich da beachten oder wie stelle ich so eine Saunasteuerung an? Genau, das sind dann Dinge, die wir dann im Anschluss dann einmal nochmal mit dem Kunden durchgehen und da unterscheiden wir uns halt von so einer günstigen Sauna, die du irgendwo aus dem Baumarkt kaufst.
Das sind halt Welten, ne? Das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen.
Genau, anderes Klientel. Wir haben halt Kunden, die für ein gewisses Produkt auch ein gewisses Geld ausgeben wollen und dafür aber dieser Service halt einfach zur vollsten Zufriedenheit sein sollte. Und ich glaube, in jeder Sauna kann man schwitzen und das ist auch gut so. Es ist nur nicht unser Ziel, möglichst eine günstige Saunaanlage hinzustellen, sondern es muss von der Qualität stimmen, es muss von den Materialien, die eingesetzt werden, stimmen, es muss von Anfang an von der Planung, von der Beratung stimmen. Es muss ja zum Anspruch des Kunden einfach stimmen. Das sind unsere Dinge, die wir schon in der Vergangenheit und auch in der Zukunft definitiv umsetzen werden. Weil das zeichnet uns aus und das macht ein Handwerksbetrieb dann überhaupt oder es erlaubt dann einen Handwerksbetrieb, so wie wir es sind, überhaupt am Markt noch zu existieren und sich eventuell zu vergrößern.
Mhm. Und wenn ich das Ganze mal fühlen möchte, erleben möchte und sage, ich gönne mir jetzt mal so eine Sauna, wie mache ich das? Also muss ich dann zu einem Händler gehen? Kann ich das direkt bei euch auf der Webseite anfragen?
Genau, bei uns ist es ja eigentlich so, wir verkaufen über einen zweistufigen Vertrieb. Das heißt, man kann uns auf der Webseite kontaktieren, da gibt es ein kleines Kontaktformular und dann gucken wir, in welcher Umgebung man ist und dann schauen wir dann, welcher Partner dann die Beratung dann vor Ort macht, weil genau, eine Beratung ist sehr intensiv geworden und das macht man am besten mit einem zuverlässigen Partner vor Ort, der dann direkt nach Hause kommen kann, okay, und sich die Situation auch anschauen kann und vielleicht auch feststellt, dass in diesem Platz oder in diesem Raum, wo man jetzt sich eine Sauna vorgestellt hat, auch vielleicht gar keine Sauna hinpassen kann, wer weiß warum, aber allein das sind dann so Dinge, wo man dem Kunden dann vor Ort direkt aufklären kann und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt geworden in der heutigen Zeit, dass die Beratung doch schon ja der wichtigste Bestandteil ist. Wenn du eine gute Beratung ablieferst auf der Baustelle, beim Kunden zu Hause, dann kann man höchstwahrscheinlich auch diesen Auftrag oder das Angebot zum Auftrag machen.
Ja, also mega geil. Bei euch kriegt man eine schöne, ehrliche, offene, transparente Beratung. Mega geil. Und ich empfehle sowieso jeden mal auf eure Website zu gehen, weil ich war vorhin auch mal drauf und da sieht man ja all die schönen Saunen, über die wir jetzt gesprochen haben.
Ja, viele sind leider nicht so richtig, also klar, wir haben viele, viele Dinge oder viele Bilder schon auf der Webseite. Ja. Es ist manchmal nur ein bisschen schade, weil wir bauen so viele schöne Anlagen, nur teilweise kriegt man die einfach nicht fotografiert und richtig dargestellt, weil sie erstmal weiter weg sind. Teilweise dann zu viele Kilometer, um dass es sich eigentlich lohnt, mit dem Fotografen da irgendwie anzureisen und Bilder zu machen. Und natürlich hat man auch teilweise Kunden, wo man es auch gar nicht darf, weil es ja dann doch prominentere Leute sind, die dann nicht möchten, dass man erstmal ins Haus kommt, die Dinge in der Umgebung irgendwie fotografiert. Und das ist so ein bisschen schade, weil es sind eigentlich, jede Sauna ist eine individuell geplante Sauna von uns und jede Sauna hat irgendwie seinen Charme. Und eigentlich möchte man jede Sauna so fotografisch irgendwie festhalten. Geht aber leider nicht und darum ist es eigentlich viel zu viele oder viel zu wenige Bilder, die wir auf der Internetseite präsentieren und viel zu wenige Bilder auf Instagram oder Social Media präsentieren, weil ich finde, es gibt ja viel zu viele Anlagen, die man einfach hätte gut posten können, aber es einfach nicht möglich ist und da würde dann unsere Vielfalt eigentlich auch noch rauskommen, dass wirklich jede Sauna bei uns nicht von der Stange kommt, sondern jede, ja, geplant, extra geplant, sonderangefertigt irgendwo beim Kunden steht.
Müsst ihr den Monteuren vielleicht mal eine Kamera in die Hand drücken?
Ja, das machen wir.
So eine Schulung mal geben, wie macht man schöne Fotos?
Es ist,
das reicht ja eigentlich schon, ne? Man braucht jetzt nicht alles immer auf Hochglanz.
Genau, reicht für eine gute Referenz bei
für Social Media alle Male, ja.
Für Social Media, ja. Für unsere Internetseite wollen wir dann doch schon hochauflösende Dinge präsentieren. Und wie gesagt, es gibt teilweise Kunden halt, wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss, was man wirklich postet, weil es ein, zwei Leute bestimmt gibt, die sowas nicht irgendwie in die Öffentlichkeit getragen bekommen wollen, dass da jetzt eine schöne Sauna steht, obwohl man das ja, man muss ja keine Namen nennen, aber gibt trotzdem Leute, die oder wenn man sich in solchen Kreisen bewegt, muss man vorsichtig sein mit solchen Dingen, was man postet.
Ja.
Das wollte ich damit sagen.
Ja, ja gut. Man merkt, ihr beide lebt für das Sauna-Thema, für das Saunieren. Und wie oft gehst du noch saunieren?
Ja, ich kann ja im Moment gar nicht so saunieren, weil ich ja eine kleinere Wohnung habe, ja. Wo leider noch keine Sauna reinpasst. Ich gehe dann öfters mal in die Draußensauna von meinen Eltern. Das macht man schon im Winter ab und zu, wenn mal Schnee liegt. Ich würde viel mehr gehen wollen. Vielleicht kriege ich es doch noch irgendwann mal hin, in meine Wohnung irgendwie eine ganz kleine Performance-Sauna, sage ich jetzt dazu, reinzustellen, dass man doch ja ein bisschen mehr saunieren kann, weil es ist ja nicht nur schön anzusehen, so eine Sauna, sondern man tut ja tatsächlich dem Immunsystem was Gutes, was ja auch ja in der heutigen Generation ja doch ein großes Thema ist, was ja Gesundheit angeht.
Ja, dann kannst du dich ja nach Feierabend mal hinstellen und dir eine Ein-Mann-Sauna bauen.
Ja, du wirst lachen. Also ich bin gerne in der Werkstatt noch, auch am Wochenende und baue Dinge für mich. Das sind, wie gesagt, ist meine Leidenschaft. Das ist mein Anreiz oder das ist meine Leidenschaft schon immer gewesen und das sind die Dinge, die mir Spaß machen und darum stelle ich mich gerne am Samstag, Sonntag nochmal in die Werkstatt.
Mega.
Und mache einfach was für mich, weil ja, genau, ich lebe für das Handwerk, ich habe leider ja unter der Woche nicht mehr so extrem viel Zeit, dass ich mich da jetzt in die Werkstatt stellen würde. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich mich bestimmt auch nochmal unter der Woche da irgendwo hinstellen und ein bisschen am Produkt mitarbeiten. Und darum passiert das meistens am Samstag oder Sonntag, dass ich dann noch in der Werkstatt bin.
Das ist, glaube ich, dir zu 100%. Das merkt man. Es ist schön, wenn man so eine Leidenschaft hat. Und Moritz, hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass du hier warst.
Mega.
Und trag diese Leidenschaft weiter in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und ich wünsche euch da richtig viel Erfolg bei der Umstrukturierung, dass du da wirklich dein Hafen findest. Und wir packen die Webseite, Instagram habt ihr auch, das packen wir einfach unten in die Shownotes. Das heißt, jeder, der sagt, hey, ich brauche jetzt auch unbedingt eine Sauna,
ja,
die sollen sich auf jeden Fall bei euch melden.
Mega. Ich bedanke mich erstmal für das coole Auftreten hier. Das so hatten wir das ja auch noch nicht. Wir versuchen ja so ein bisschen Social Media ein bisschen präsenter zu sein, wo ich ein bisschen präsenter bin, wo man ja auch teilweise vor Kameras ist. Aber so in einem Podcast seine Sicht so ein bisschen zu erzählen, gibt, glaube ich, noch so viele andere Dinge, wo man drüber erzählen könnte. Ja, ich glaube, auch mein Vater hat noch viele Dinge, die wir irgendwann
vielleicht noch mal in einem anderen
Podcast
erzählen können. Genau, sehr, sehr gerne irgendwann wieder, ja.
Jawohl.
Ja.
Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir dabei sein durften.
Alles klar, Moritz. Dann danke.
Dankeschön.